Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Als US-Außenminister Marco Rubio am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz vom sogenannten Klimakult sprach, da bekam er dafür und für den Rest seiner Rede stehende Ovationen, auch von Mitgliedern der deutschen Bundesregierung. Das unterstreicht, wie schwer es Klimaschutz gerade politisch hat. Ottmar Edenhofer, Co-Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat darauf auch heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk hingewiesen.
Wir haben im Augenblick eine sehr schwierige Phase. Der Klimaschutz, die Klimapolitik steht im Sturm. Das ist gar keine Frage, aber es gilt jetzt eben auch in solchen Zeiten Kurs zu halten.
Edenhofer und andere kluge Fachleute haben sich jetzt Gedanken gemacht, wie Europa sich besser vor den Folgen der Erderwärmung schützen kann. Darüber sprechen wir gleich. Wir schauen auf einen kritischen Rohstoff in der EU, weltweit ein schwindender Rohstoff, Süßwasser. Auch das gerät jetzt in den Sog der europäischen Deregulierungsbemühungen. Und wir sprechen über den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Warum es aus Sicht einiger Bundesländer jetzt mehr Dampf beim Windkraftausbau braucht. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst machen wir aber Halt in Berlin. Auch dort spielt Klima- und Umweltschutz derzeit eher die zweite Geige, wenn überhaupt. Aber so geht das nicht, sagt der Sachverständigenrat für Umweltfragen und kritisiert in einem Impulspapier ganz konkret gleich mehrere Gesetzesvorhaben, die den Umweltschutz massiv einschränken könnten, so das Fachleutegremium. Jan Zimmermann mit den Einzelheiten.
Die Kritik der Experten betrifft mehrere Gesetzesvorhaben, unter anderem das Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Es soll Sanierungen beschleunigen und ermöglichen, zum Beispiel Straßen zügig aus- und neu zu bauen. Dieses und weitere Gesetze sollen in Kürze im Bundestag beraten und beschlossen werden. Doch der Sachverständigenrat für Umweltfragen warnt vor Rückschritten beim Natur- und Umweltschutz. In einem Papier des Gremiums, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, eine Vielzahl von Verkehrsprojekten soll künftig Vorfahrt erhalten. Umweltbelange würden systematisch geschwächt. Kritik gibt es auch an der vom Bundeskanzler Merz und den Ministerpräsidenten beschlossenen föderalen Modernisierungsagenda. Sie soll weitreichende Neuerungen enthalten, die voraussichtlich das Umweltschutzniveau senken, sagen die Experten. In der Folge könnten Wasser, Böden, Luft, Klima und die menschliche Gesundheit geschädigt werden. Mit Blick auf den schlechten Naturzustand und die Klimakrise sei das hochproblematisch. Die Experten fordern die Bundesregierung auf, Umweltaspekte stärker zu berücksichtigen. Sie drängen darauf, dass der Bundestag die geplanten Gesetze und Vorhaben überarbeitet.
Jan Zimmermann berichtete über einen Impuls des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Wenn Klimaschutz von einigen Akteuren politisch nicht mehr so ernst genommen wird, dann bedeutet das mehr CO2 in der Atmosphäre. Bedeutet, die Erderwärmung wird weiter zunehmen, die Folgen immer spürbarer werden. Und schon jetzt sind ja die Kosten üppig. Das unterstreicht auch der EU-Klimabeirat, der heute Empfehlungen vorlegt, was man denn tun könnte und müsste, um Europas Bevölkerung besser vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Da gibt es nämlich noch ordentliche Defizite. Schauen wir uns an mit Annabel Brockhus, unserer EU-Korrespondentin in Brüssel. Annabel, was genau kritisiert denn der EU-Klimabeirat?
Ja, der EU-Klimabeirat kritisiert, dass die EU nicht ausreichend auf die Erderwärmung und vor allem auch die Auswirkungen vorbereitet ist. Also bisher lag der Fokus ja darauf, die Emissionen zu mindern, den Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Aber erstens ist das kaum noch einhaltbar, dieses Klimaziel. Zweitens merkt man in Europa schon jetzt deutlich, was es bedeutet, eine Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad aktuell zu haben. Da war die Flutkatastrophe in Spanien im Herbst 2024. Im letzten Sommer eine Hitzewelle in Europa, an deren Folgen 24.000 Menschen gestorben sind. Ganz aktuell gibt es Überflutungen in Frankreich und Irland. Zypern kämpft gerade mit einer Dürre und hat den Notstand ausgerufen. Und für all diese Folgen der Erderwärmung, sagt der EU-Klimabeirat, braucht es jetzt endlich Anpassungsmaßnahmen in ganz Europa. Und warum jetzt endlich? Naja, es gibt seit 2021 eigentlich eine Strategie der EU-Kommission und es gibt auch in allen 27 EU-Ländern Anpassungspläne, aber die reichen einfach nicht aus.
Welche Maßnahmen werden konkret vorgeschlagen?
Also die Maßnahmen, die der EU-Klimabeirat vorschlägt, sind erstmal ganz abstrakt und ich würde auch sagen, die sind sehr basic, denn es geht erstmal um die gemeinsamen Grundlagen für die Klimaanpassung. Das hat auch schon die Europäische Umweltagentur kritisiert, dass es Datenlücken gibt, dass Maßnahmen für Klimaanpassungen nicht ausreichend geprüft werden, dass die Rollen nicht klar verteilt werden und deswegen sagt der EU-Klimabeirat, wir müssen erstmal damit anfangen und fragen, wie groß ist das Risiko und was heißt es, man ist angepasst auf die Erderwärmung. Also es geht darum, gemeinsame Szenarien zu entwickeln. Und das finde ich bemerkenswert, wenn die hier davon sprechen, die Wissenschaftler davon, Szenarien zu entwickeln, dann sagen sie, wir müssen uns vorbereiten auf eine Erderwärmung von 2,8 bis 3,3 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Und das ist natürlich weit entfernt von dem Pariser Klimaziel. Und damit wird auch deutlich, bei diesen Szenarien, die man entwickeln soll, geht es nicht nur darum, was heißt das für die Gesundheit, für die Biodiversität, für die Infrastruktur, sondern es geht auch um große Folgeschäden und was das heißt für ja alle anderen politischen Ziele in der EU, die man hat, zum Beispiel auch die Wettbewerbsfähigkeit, die Unabhängigkeit von China und den USA. Und so kommt dann der Klimabeirat zu dem Schluss, dass man Klimaresilienz in der ganzen europäischen Politik verankern muss.
Nun haben wir in der Klimapolitik ja meistens kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Was passiert denn jetzt mit diesem Bericht?
Dieser Bericht wurde verfasst von 15 Wissenschaftlern, die die EU-Kommission beraten in verschiedenen klimapolitischen Fragen. Zum Beispiel auch in der Vergangenheit in der Frage, wie hoch die Klimaziele sein sollen und wie man die erreichen kann. Das heißt, dieser neue Bericht zu den Klimaanpassungen ist jetzt die wissenschaftliche Grundlage für ein Gesetz, was Ende des Jahres von der EU-Kommission kommen soll, wo es eben um Klimaresilienz und Klimaanpassungen gehen wird. Das heißt, der Bericht verschwindet nicht. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird die EU-Kommission sich daran entlanghangeln, wenn sie ihren Gesetzesentwurf ausarbeitet. Und zudem holt die EU-Kommission aktuell noch Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern ein, was die zum Thema Klimaanpassungen zu sagen haben.
Was ja auch im Bericht steht, ist, dass Klimaschutz eben weiter wichtig ist, also die Emissionsminderung. Nun gerät das zentrale Element auf EU-Ebene, der Emissionshandel, im Moment immer stärker unter Druck, auch wegen Interessen zum Beispiel der deutschen Chemieindustrie. Findet das in Brüssel inzwischen einen Widerhall? Also muss man sich Sorgen um den ETS machen?
Das findet auf jeden Fall Widerhall in Brüssel und ich würde auch sagen deutlichen Widerhall. Alleine, wenn wir auf die letzte Woche schauen, da gab es erst einen Industriegipfel in Antwerpen, wo die Chemie- und Stahlindustrie ihre Skepsis gegenüber dem Emissionshandel wiederholt haben. Einen Tag später haben sich die Staats- und Regierungschefs getroffen, um über Wettbewerbsfähigkeit zu sprechen. Auch da wurde klar, dass der Emissionshandel für die Regierungschefs ein Thema ist und dass sie merken, dass die Wirtschaft nach eigenen Angaben darunter leidet. Es ist aber noch unklar, wie man damit jetzt umgehen will. Mehrere sprechen sich dafür aus, die Gratiszertifikate zu verlängern, also über 2034 hinaus. Auch Ottmar Edenhofer, der Vorsitzende des Klimabeirats und eigentlich Verfechter des Emissionshandels als Klimaschutzinstrument, hat das heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview ins Spiel gebracht. Und die EU-Kommission überprüft jetzt planmäßig, wie sie mit dem Emissionshandel und den kostenlosen Zertifikaten weitermachen will.
Annabel Brockhus war das aus Brüssel. Vielen Dank. Der Wunsch nach Deregulierung ist derzeit groß in Brüssel. Man will es der Wirtschaft eben wieder etwas leichter machen, damit die in Schwung kommt, um so auch Konkurrenzdruck aus China oder auch die Wucht der Handelszölle abzumildern. Und diese Deregulierung, die findet in großen Paketen statt. Omnibusse, in die man dann alles reinstopft, was man aber nur schwer überblicken kann, was da eigentlich drin steckt. Und in einem dieser großen Pakete steckt auch die Wasserrahmenrichtlinie. Klingt unscheinbar, ist aber wichtig für die Wasserqualität in Europa. Das sagt Maike Metz, Fachreferentin für Gewässer bei der Deutschen Umwelthilfe. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen und mir erstmal erklären lassen, was genau denn in dieser Wasserrahmenrichtlinie drinsteckt.
Die Wasserrahmenrichtlinie, das ist erstmal ein sehr sperriges Wort. Das ist aber tatsächlich die wichtigste Wassergesetzgebung, die wir in der EU haben und die eben damit auch in deutsches Recht implementiert ist. Sie gilt schon seit 2000 und hat zum Ziel, alle Binnengewässer in Europa, also alle Flüsse, Seen, das Grundwasser und auch die Küstengewässer, in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu bringen.
Und wie genau funktioniert es, die Gewässer in einen guten Zustand zu bringen?
Die Gewässer in einen guten Zustand bekommen heißt zum einen renaturieren. Für den chemischen Zustand gibt es in der Richtlinie eine Liste mit Schwellenwerten für prioritäre Stoffe, so heißen die. Das sind Stoffe, die für Menschen und Umwelt am gefährlichsten sind. Und diese Liste, die muss eigentlich alle 6 Jahre aktualisiert werden. Und in dem Prozess befinden wir uns gerade.
Jetzt stelle ich mir natürlich auch als diejenige, die zu Hause den Wasserhahn aufmacht und auf Wasser angewiesen ist, ist diese Wasserrahmenrichtlinie auch wichtig für unser Trinkwasser?
Die Werte sind auf jeden Fall wichtig für unser Trinkwasser, weil alles, was an stofflicher Belastung in die Gewässer eingetragen wird, landet potenziell eben auch in unseren Trinkwasseraufbereitungsanlagen und muss dann eben entfernt werden. Das ist super teuer und geht dann zulasten der VerbraucherInnen.
Sie haben eben schon den 6-Jahres-Zyklus angesprochen, in dem Überprüfungen stattfinden. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, es gibt ja auch Zielvorgaben. Also 2027 sollen die Gewässer ja eigentlich in einem guten Zustand sein. Davon sind wir in Deutschland aber noch ziemlich weit entfernt, oder?
Ja, das stimmt. Eigentlich hätten wir schon 2015 soweit sein sollen. Also das hat die Richtlinie damals festgelegt und es gab die Möglichkeit, zweimal zu verlängern. Das heißt, 2027, an dem Punkt sind wir gerade. Und in Deutschland ist es so, dass im Moment nur 70% der Grundwasserkörper in einem guten Zustand sind und nicht mal 10% der Oberflächengewässer in einem guten Zustand sind. Das heißt, 90% sind noch nicht in einem guten Zustand.
Da ist noch viel zu tun. Gibt es einen Sanktionsmechanismus, wenn man die Ziele nicht einhält?
Also theoretisch gibt es schon einen Sanktionsmechanismus. Die Sache ist nur die, dass in Europa eigentlich kein Mitgliedstaat schon da viel weiter wäre.
Wir haben also eine Richtlinie, der ganz viele Mitgliedstaaten hinterherhinken. Und jetzt kommt die Industrie auf den Plan und Teile der Industrie möchten eine Abschwächung der Richtlinien, die wir haben. Über welche Teile der Industrie reden wir da?
Es ist ja so, dass jetzt eben diese Stoffliste aktualisiert wird und das ist noch nicht abgeschlossen. Also heute wird formal im Europarat darüber abgestimmt, ob das angenommen wird und danach muss das Parlament noch zustimmen. Eigentlich sollte es bei diesem Trilogprozess, so heißt dieser ein bisschen komplizierte Prozess, nur um die Aktualisierung der Stoffliste gehen. Und inhaltlich sollte es keine Änderung an der Richtlinie geben. Es gab dann aber tatsächlich welche, nämlich auf Druck von Mitgliedstaaten wurden auch inhaltlich jetzt schon Änderungen beschlossen. Und das allein ist schon nicht in Ordnung. Also es wurde jetzt zum Beispiel ein Kernelement der Wasserrahmenrichtlinie aufgeweicht schon, nämlich das Verschlechterungsverbot, dass wenn ein Gewässer schon in einem guten oder okayen Zustand ist, dann darf das eben nicht noch schlechter werden. Und jetzt kam es eben dazu, dass obwohl eigentlich schon eine Aufweichung auf Weg ist, gerade beschlossen zu werden, hat die Kommission eben auf Druck der Industrie im Dezember angekündigt, die Wasserrahmenrichtlinie zu überprüfen und zu überarbeiten. Und das ist äußerst besorgniserregend. Und das geht da jetzt erstmal nur, so stand jetzt, offiziell um die Sicherung kritischer Rohstoffe. Also es geht um die Bergbauindustrie. Mhm. Und zwar sollen die Hürden für die Gewinnung von kritischen Rohstoffen gesenkt werden. Dabei ist ja unser Wasser auch ein kritischer Rohstoff. Und das nicht nur für jeden einzelnen Menschen, sondern eben auch für die Wirtschaft.
Das heißt, wir haben hier sozusagen einen Interessenkonflikt, der auch getrieben davon ist, dass Europa sich unabhängiger machen möchte vom Import kritischer Rohstoffe. Verstehe ich das richtig?
Ja, das stimmt. Und in Verknüpfung mit der Ausrichtung auf die Verteidigungsindustrie ist es erstmal ganz gut verpackt, weil dass die EU sich besser verteidigen kann, macht ja schon Sinn. Die Gefahr ist aber jetzt nicht nur, dass Auflagen zum Schutz der Wasserressourcen und eben auch der Ökosysteme abgeschwächt werden, sondern die Wunschliste von Unternehmen und auch den Lobbyverbänden ist ganz schön lang. Es haben jetzt eben auch schon weitere Lobbyverbände ihre Wünsche geäußert, weil wenn die Richtlinie jetzt schon geöffnet wird, dann wittern da natürlich viele ihre große Chance. Und diese Deregulierung, die erfolgt eben durch die Hintertür gerade und durch ganz intransparente sogenannte Dialoggespräche.
Sie haben jetzt die Bergbauindustrie schon genannt als einen Akteur. Wer sind andere Akteure, die da Interessen haben?
Das ist zum Beispiel die Landwirtschaft. Die ist auch schon im Gespräch mit der Kommission. Die wird dann da eben auch eine große Chance, weil die Landwirtschaft ja mit Nitrat vor allem, aber eben auch Pestiziden durchaus dazu beiträgt, dass die Gewässer ihren guten Zustand nicht erreichen. Es ist aber wirklich wichtig, dass unser wichtigstes Wassergesetz nicht den Interessen der Industrie geopfert wird. Es dürfen nicht heute ein paar wenige Unternehmen oder auch Menschen profitieren auf den Kosten von uns allen. Und wir Menschen sind ja auf sauberes Wasser angewiesen und auch darauf, dass es trinkbar ist. Die EU-Kommission hat letztes Jahr ihre Wasserresilienzstrategie vorgestellt und darin ist eben eines der Kernziele sauberes und bezahlbares Wasser für alle. Und jetzt die wichtigste und auch wirksame Richtlinie zu deregulieren, wäre völlig absurd und auch widersinnig.
sagt Maike Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Der Unternehmenslobbyverband Business Europe, zu dem auch der deutsche BDI gehört, schlägt derweil unter anderem vor, die Marke 2027 zu verschieben bzw. aufzuweichen. Nicht, so heißt es, um Maßnahmen für bessere Wasserqualität zu vermeiden, wohl aber um einen rechtssicheren Rahmen für Investitionen zu schaffen. Rechtssicherer Rahmen für Investitionen, das ist auch ein super Stichwort mit Blick auf unser nächstes Thema, den Ausbau erneuerbarer Energien. Der läuft eigentlich sehr gut. Wir nähern uns langsam auch der 60%-Marke, also dass 60% unseres Stroms aus Erneuerbaren kommen. Nur Deutschland hinkt seinen selbstgesetzten Ausbauzielen hinterher. Und gerade beklagen die Branchenverbände auch widersprüchliche Signale aus der Bundesregierung, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen soll. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, betonte zuletzt ja eher die Kosten als den Nutzen erneuerbarer. Vor diesem Hintergrund fordern jetzt die grünen Energieminister der Länder Sonderausschreibungen, um den Windkraftausbau in Schwung zu bringen. Warum? Das wollte ich von Tobias Goldschmidt wissen, Umwelt- und Energiewendeminister im schwarz-grün regierten Schleswig-Holstein.
Wir haben in Deutschland ja die Situation, dass es wirtschaftlich nicht wirklich vorangeht. Und jetzt haben viele, viele Windkraftbetreiber Genehmigungen erteilt bekommen. Diese Genehmigungen könnten in Windkraftanlagen umgesetzt werden, aber die Bundesregierung steht auf der Bremse, weil die Bundesnetzagentur keine Zuschläge erteilt in Auktionen. Und wer es gut mit der deutschen Wirtschaft meint, der sollte den Windmüllern die Möglichkeit geben, ihre Anlagen zu bauen. Das sind inzwischen etwa 20 Milliarden Euro, die da auf Halde liegen.
Aber wäre es nicht theoretisch für die Betreiber auch möglich, diese Anlagen zu bauen, nur eben dann zu verzichten auf die staatlichen Garantien?
Das wäre möglich, aber die Projekte sind ja so geplant, dass sie mit einer gewissen Investitionssicherheit arbeiten. Und deswegen ist es schon auch Aufgabe des Staates, solange das EEG nicht geändert ist, auch da ist ja die Bundeswirtschaftsministerin säumig, dafür zu sorgen, dass die Anlagen dann auch gebaut werden und Investitionen ausgelöst werden.
Und Sie sind der Meinung, Deutschland braucht genau diesen Strom?
Na, wir sehen ja gerade, wie viel Energie erforderlich ist und wir wissen auch, wie verletzlich wir sind. Man stelle sich vor, Donald Trump würde sich entscheiden, die LNG-Schiffe, die Flüssiggasschiffe, nicht nach Deutschland zu schicken, sondern woanders hin. Wir hätten eine ähnliche Situation wie nach Beginn des Energiekrieges Russlands gegen die Ukraine. Wir brauchen viel Energie und erneuerbare Energien machen uns sicher und frei. Vom Klimaschutz mal gar nicht zu reden.
Ja, wenn wir jetzt aber Sonderausschreibungen machen und kräftig zubauen in Sachen Windenergie, würde das nicht auch die Kosten, die unter Umständen durch abgeregelten Strom entstehen, nochmal zum Steigen bringen?
Auf gar keinen Fall. Erneuerbare Energien drängen ja fossile Kraftwerke aus den Märkten raus. Und jedes fossile Kraftwerk ist zurzeit das, was den Strom teuer macht. Also wenn man das Angebot in der Marktwirtschaft erhöht, hier also das Angebot erneuerbarer Energien, dann gehen die Preise nach unten.
Die Zuschläge im Bereich Windkraft waren ja zuletzt extrem ungleich verteilt. Sachsen beispielsweise hinkt wahnsinnig hinterher, jetzt auch gerade im Vergleich zu Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder auch Brandenburg, was dann ja wiederum ziemlich unterschiedliche Notwendigkeiten auch in puncto Netzausbau mit sich bringt. Inwieweit könnten diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten innerhalb von Deutschland aus Ihrer Sicht zu einem Problem werden?
Die Energiewende ist in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich, was das Tempo angeht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Deswegen schlage ich seit langem vor, auch den deutschen Strommarkt zu teilen in unterschiedliche Preiszonen. Die Bundesregierung will das auf gar keinen Fall und muss dann Alternativen vorschlagen. Also die Frage steht doch im Raum, ob es bundesrechtliche Möglichkeiten gibt, den Windkraftausbau in den Regionen, die pennen, wie zum Beispiel Sachsen, weiter zu beschleunigen, statt ihn auszubremsen. Aber wir können ja nicht sagen, wir wollen eine Transformation, wir wollen das Klima schützen, wir wollen energiesicher sein und dann das Tempo an den Langsamen ausrichten. Die Energiewende, die muss an den Schnellsten ausgerichtet werden.
Sie bekommen ja jetzt ungewohnte Unterstützung auch für den zusätzlichen Ausbau, nämlich aus Bayern. Minister Aiwanger ist dafür, aber auch Ministerpräsident Markus Söder, die wollen zusätzliche Ausschreibungen jetzt auch über einen Antrag im Bundesrat erreichen. Ist es ungewohnte Unterstützung für Sie?
Nein, die haben verstanden, dass die deutsche Wirtschaft an der Energieversorgung hängt und dass eine sichere, stabile, kostengünstige Energieversorgung von erneuerbaren Energien abhängig ist. Und deswegen wundere ich mich darüber gar nicht, denn die beiden Kollegen wissen, was man braucht, damit man erfolgreich Wirtschaftspolitik machen kann. Und die Bundeswirtschaftsministerin tut nichts. Und letztlich muss man sagen, wir müssen die deutsche Wirtschaft vor der Bundeswirtschaftsministerin schützen. Und deswegen machen wir von grüner Seite den Vorschlag, die Ausschreibungen zu erhöhen und die bayerischen Kollegen ebenfalls.
Wenn wir uns nochmal die Politik von der Bundeswirtschaftsministerin genauer anschauen, letzte Woche hat ja das geplante Netzpaket auch für große Aufmerksamkeit gesorgt, das den Ausbau Erneuerbarer grundsätzlich, naja, stärker am Netzausbau orientieren möchte. Also der Ausbau von neuen Anlagen soll in bestimmten Gebieten, wo es mit dem Netz schwierig ist, nur noch möglich sein, wenn die Betreiber da eben auf Entschädigungen bei Abregelungen verzichten und vieles mehr. Die Empörung aus der Branche, die war sehr groß, und zwar so groß, dass man sich durchaus fragen konnte, vielleicht auch ein bisschen zu groß?
Es ist schon richtig, dass wir uns mit der Bewirtschaftung des Stromnetzes befassen müssen und dass es auch darum gehen muss, künftig stärker zu koordinieren. Wenn da ein Umspannwerk ist, müssen da wirklich zuerst die erneuerbaren Energien angeschlossen werden oder muss man da auch Räume freihalten für beispielsweise Wasserstoffelektrolyseure oder Rechenzentren. Was aber nicht geht, ist einfach mal die komplette Branche und den Markt zu verunsichern und Investitionen, die begonnen worden sind und Projekte, die begonnen worden sind, dadurch zu verunsichern, dass man sagt, wir wissen gar nicht, wie es eigentlich genau weitergeht. Wir legen euer Schicksal in die Hände der Netzbetreiber und damit nimmt man Investitionssicherheit und letztlich nimmt man damit in einer ganz schwierigen wirtschaftlichen Situation auch die Möglichkeit zur Bankfinanzierung. Also wenn man die Energiewende durchstoppen will, dann schafft man möglichst viel Verunsicherung. Und genau das tut die Bundeswirtschaftsministerin gerade.
Wobei sie ja auch vor ein paar Wochen den Einspeisevorrang erneuerbarer Energien durchaus in Frage gestellt haben. Was unterscheidet denn Ihre Pläne von denen von Katharina Reicher?
Wir haben gesagt, wenn man bei der Energiewende sehr, sehr weit ist, in Regionen, die sehr nah an der Klimaneutralität sind, wie zum Beispiel in Norddeutschland, dann braucht man da ein großes, starkes Netz, das ausgebaut wird. Das ist schon mal der erste Unterschied. Wir setzen auf den Netzausbau und starke, stabile Netze. Und wenn man dieses Netz hat, dann muss es darum gehen, Verbraucher, also Unternehmen, die Strom verbrauchen, dort anzusiedeln. Und dadurch entstehen weitere Räume für die Ansiedlung erneuerbarer Energien. Also unser Papier meint es gut mit der Energiewende, mit den erneuerbaren Energien, will mehr davon, weil wir schnell unabhängig werden wollen. Und das Papier der Bundeswirtschaftsministerin ist ein Papier des Ausbremsens, des Stoppens und der Wankelmütigkeit.
Heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es aber schon auch stärker darum zu gucken, was brauchen wir eigentlich wo an Kapazitäten und nicht mehr so stark auszubauen um jeden Preis.
Ich gehe davon aus, dass wir erstmal ein Klimaneutralitätsnetz bauen, das heißt starke Stromnetze. Und dieses Klimaneutralitätsnetz mit starken Stromnetzen, das muss dann gut bewirtschaftet sein. Das heißt, wir bauen das jetzt dann nicht mehr aus für einen einzelnen Freiflächenphotovoltaikpark, sondern wir bauen es aus für ein Unternehmen, einen Elektrolyseur, ein Rechenzentrum oder einen Batteriespeicher. Und das schafft dann wieder Räume für mehr erneuerbare Energien.
Inwieweit ist das denn bei den Netzplanungen Stand jetzt schon drin? Sie haben die Batteriespeicher angesprochen. Wir haben jetzt immer mehr Rechenzentren, die reindrängen. Das macht das Ganze im Moment ja durchaus noch mal eine Spur komplexer.
Das ist so. Da sind neue Akteure im Markt. Aber über diese Akteure sollten wir uns freuen. Wir haben uns doch in Deutschland viel zu oft schlechte Laune eingeredet, haben gesagt, in Deutschland kann man gar keine Rechenzentren betreiben, die gehen alle nach Schweden oder Strom kann man nicht speichern. Ja, und jetzt kommen diese Akteure, die Batteriespeicher, die Rechenzentren mit Macht in den Markt rein. Und was könnte es eigentlich Besseres geben, als in einer Phase wirtschaftlicher Stagnation neue Akteure in den Märkten zu haben, die sich hier ansiedeln wollen, weil wir hier Energiewende machen, weil wir erneuerbare Energien haben.
Das sagt Tobias Goldschmidt, grüner Umwelt- und Energieminister aus Schleswig-Holstein. Zum Schluss noch kurz der Blick nach Baden-Württemberg. Dort darf jetzt ein problematischer Wolf getötet werden. Das hat der Verwaltungsgerichtshof gestern entschieden. Dieser Wolf hatte sich zuletzt mehrfach Menschen genähert und einige Menschen nähern sich dem Wolf wohl auch gezielt. Das ist nicht nur unerwünscht, das ist potenziell auch gefährlich. Und der Wolf, das ist jetzt gerichtlich fest beschlossen, kann in einem Zeitfenster bis zum 10. März geschossen werden. Am 8. März in Baden-Württemberg wird ein neuer Landtag gewählt. Wie steht es um die nukleare Abschreckung Europas? Was kann man da gemeinsam machen? Das ist Thema gleich in den Informationen am Mittag. Am Mikrofon dann meine Kollegin Christiane Kess. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.